Letzte Woche haben wir gesehen, dass Gottes Agape-Liebe das Wichtigste ist in unserem Leben als Christen und auch in unserem Gemeindeleben. Und Paulus hat uns das gesagt oder den Korinthern gesagt im Kontext seiner Lehre über die Geistesgaben. Das Problem der Korinther war, dass ihnen ihre geistlichen Gaben und vor allem die lieblose Art und Weise, wie sie es ausgeübt haben, dass ihnen das wichtiger war als Liebe. Und Paulus hat gesagt, die Gaben ohne Liebe sind nutzlos. Gaben sind Gefäße, um die Liebe Gottes weiterzugeben. So sagt er hier weiter im Kapitel 14, im Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Liebe und wir brauchen die Gaben. Das Letzte, was der Paulus tun will, ist, dass er uns davon abhalten will, unsere geistlichen Gaben zu gebrauchen. Aber er will, dass wir sie biblisch gebrauchen, sodass sie auferbauend sind für die Gemeinde. Kapitel 12 hat der Herr durch Paulus zu uns über Gaben gesprochen, ganz allgemein. Jetzt im Kapitel 14 wird er noch mehr über die Gabe der Zungenrede oder Sprachenrede oder Sprachengebet und die Gabe der Auslegung derselben und die Gabe der Prophetie oder Weissagung sprechen. Wird vor allem darum gehen, wie wir sie ausüben sollen, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Und es scheint, dass diese Gaben in der Gemeinde in Korinth am meisten missbraucht wurden und am unordentlichsten ausgeübt wurden. Und so ist es auch heute noch, wenn man sich umschaut im Leib Christi, ist vielerorts immer noch so. Da herrscht Verwirrung, wie diese Gaben richtig ausgeübt werden. Zuerst erklärt Paulus ihnen den Unterschied zwischen Sprachenrede und Prophetie. Und ich finde es erstaunlich, dass manche Leute das nicht verstehen, dass denen nicht klar ist, dass es einen Unterschied gibt. Die denken, dass Sprachenrede eine Prophetie ist in einer unverständlichen Sprache oder sowas. Aber im Vers 2 hier heißt es, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Also Sprachenrede oder Zungenrede ist eigentlich eine Gebetssprache. Das ist eigentlich mein Lieblingsausdruck dafür, Gebetssprache. Das drückt es am besten aus, was es ist. Ist eine Gebetssprache, die du meist selbst nicht, also die du sicher selbst nicht verstehst und meistens auch die anderen nicht verstehen. Und Gott gibt Menschen diese Sprache als Unterstützung in ihrer Kommunikation mit Gott. Wenn ich lobpreisen will und ich finde die Worte auszudrücken, was mein Herz für Jesus empfindet, dann kann ich das in dieser Gebetssprache tun, wenn ich die Gabe habe. Oder wenn ich Fürbitte tun will und ich weiß nicht recht, wie ich beten soll, dann kann mir da auch wieder Gott helfen mit dieser Gebetssprache. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin oft so abgelenkt in meiner persönlichen Gebetszeit. Und das ist ein Segen, ist eine Hilfe, wenn ich in meiner Gebetssprache beten kann. Wo Gottes Geist deinem Geist hilft zu beten, ohne dass dein Verstand benötigt wird. Es ist wichtig, der erste Unterschied zwischen Sprachengebet und Prophetie ist, dass Sprachengebet eben genau das ist, ein Gebet. Das heißt Kommunikation von Menschen zu Gott. Vers 3, wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zu Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Weissagung ist die Kommunikation von Gott zu den Menschen. Und wenn diese Gabe richtig ausgeübt wird, dann wird das Ergebnis immer sein, dass die Anwesenden erbaut werden oder dass sie ermahnt werden. Andere Übersetzungsmöglichkeiten dafür ist ermuntert oder ermutigt, also ermahnt in diesem Sinn. So wie das Wort, was heute Morgen da war. Komm, leb gerade mit deinem Gott. Nicht irgendwie Kompromisse und Götzen. Komm. Ermutigung. Komm, jetzt ist die Zeit, eine Sache anzugehen zum Beispiel. Komm, du schaffst es. Ich bin mit dir. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Oder dritte Ergebnis wird sein, dass es tröstet. Das ist wichtig zu wissen für uns dieser Vers. dass das Ergebnis von prophetischer Rede immer zur Erbauung, Ermahnung oder Tröstung ist. Es ist wichtig, wenn wir Prophetie prüfen. Was ist das Resultat dieser Prophetie, können wir fragen. Wenn es verdammend ist oder Angst oder Verwirrung verursacht, das Wort, was da kommt, wenn es entmutigt, dann ist es wahrscheinlich nicht vom Herrn. Also, prinzipieller Unterschied zwischen Sprachengebet und prophetischer Rede, zwischen diesen beiden Gaben, ist die Richtung der Kommunikation. Sprachengebet ist von Menschen zu Gott, Prophetie ist von Gott zu den Menschen. Eigentlich ziemlich simpel und klar hier. Zweiter Unterschied gibt es, in dem, wen die Gabe aufbaut. Vers 4. Wer in einer Sprache redet, der baut sich selbst. Wer aber weiß sagt, der baut die Gemeinde. Also Sprachengebet ist vor allem zur persönlichen Auferbauung. Für Gemeinschaft, Gespräch mit Gott. Das stärkt uns. Das baut uns auf. Ist eine Gabe vor allem für unsere persönliche Gebetszeit, für unsere Kommunikation mit Gott. Und Weissagung ist vor allem zur Auferbauung des Gemeindeleibes. Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Paulus sagt, es ist ein Segen für mich. Ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe auch. Also Paulus will diese Gabe nicht entmutigen, sondern will sie ermutigen, aber nur im richtigen Rahmen. Zur richtigen Zeit sie auszuüben. Ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Also die einzige Art, wie Sprachengebet auch für andere auferbauend sein kann, ist, wenn diese unverständliche Sprache übersetzt wird. Weil dann werden alle sie verstehen. Und dazu gibt es die dritte Gabe, von der Paulus heute hier sprechen wird, und das ist die Gabe der Auslegung. Das ist die Befähigung, ein solches Sprachengebet zu übersetzen. Und wenn das passiert, wird das wahrscheinlich so ähnlich wie ein Psalm klingen. Wenn ein Sprachengebet übersetzt wird, richtig. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Was wir nicht verstehen können, das bringt uns nichts. Wenn ich heute Morgen gesagt hätte, hey Leute, ich hatte nicht wirklich Zeit, mich vorzubereiten, heute Morgen, wisst ihr was, wir hören uns eine Bibelkassette von der Calvary Chapel in Japan an. Dann stelle ich den Kassettenrekorder hier auf und Toranaga-sama irgendwie. Und der Sprecher, der mag total begeistert sein von seiner Botschaft und die Leute mögen lachen an der einen oder an der anderen Stelle, aber für uns wäre es total nutzlos. Wäre total langweilig. Wahrscheinlich total einschläfernd. Hat jemand diesen Mr. Bean-Kurzfilm gesehen, wo Mr. Bean einschläft in der Kirche? Und wo im Hintergrund immer dieses monotone und er pennt so ein. So wäre es wahrscheinlich für uns, wenn wir das Gesagte nicht verstehen. Paulus sagt, wenn ich zu euch komme, dann bringe ich Offenbarung und ich vermittle euch Erkenntnis, ich bringe euch prophetische Worte, ich lehre euch. Dann werden alle erbaut und gestärkt und genährt. Eigentlich ganz logisch. Jetzt wird Paulus dieses Prinzip durch ein Beispiel illustrieren. Vers 7. Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Also, wenn du eine Flöte hast mit einem Ton oder eine Harfe, wo alle Saiten auf denselben Ton gestimmt sind, wie wird es klingen? So wie diese Kindertröten, die zum Fasching haben, dieses Was war das? Beethoven? Bach? Nein, Lärm. Kids haben eine tolle Zeit mit diesen Dingen. Aber alle anderen sind genervt. Ungefähr genauso aufbauend ist es, wenn du im Gottesdienst laut in deiner Gebetssprache betest und niemand es auslegt. Noch ein Beispiel hier. Vers 8. Denn wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also die Römer, die hatten Posaunen oder Trompeten zur Kommunikation. Wir kennen das aus den Filmen. Und da gab es Signal zum Aufstehen und ein Signal zum Schlafen gehen und ein Signal zum Essen fassen. Und dann gab es das Alarmsignal, wo alle Männer zu den Waffen gerufen worden sind. Signale in der Schlacht, wo es ein Signal gab für, hey, kampffrei bilden, ein Signal für Angriff. Jetzt nehmt an, irgend so ein Free-Jazzer wird zu dem römischen Trompeter gehen und sagen, hey, Entschuldigung, darf ich mal? Was wird passieren? Stellt euch das Heer vor, das ganze Heer wäre völlig verwirrt. Hey, was soll denn das? Ich glaube, wir sollen schlafen gehen. Ja, ist doch erst 12 Uhr mittags. Ne? Wahrscheinlich sollen wir Essen fassen dann. Nee, das ist auch nicht. Und während die rumrätseln, werden die von den Feinden überrannt. Also das wäre kontraproduktiv. Vers 9. So auch ihr. Wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. Römer haben die Völker, die sie erobert haben, Barbaren genannt. Warum? Weil sie die Sprache von denen nicht verstanden haben. Also nehmen wir an, zwei Germanen haben sich unterhalten, das klang für die Römer wie Barbar, Barbar. Also haben sie es Barbaren genannt. Wir würden sie heute vielleicht die Blablas nennen. Vers 12. So auch ihr, der nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überströmend seid zur Auferbauung der Gemeinde. Darum geht's, wenn wir zusammenkommen. Nicht, dass wir eine eigennützige Show abziehen, irgendwas, die niemanden aufbaut, außer vielleicht mich selbst, aus irgendeinem Grund. Sondern er will, dass wir überströmen sind zur Auferbauung der Gemeinde, wenn wir zusammenkommen. Sprich dir die Motivation an, mit der wir zum Gottesdienst kommen. Was war deine Motivation, heute hier zu sein? Warum bist du heute hier? Tradition? Das ist wahrscheinlich die schlechteste. Oder ich möchte gesegnet werden. Ich erwarte, dass mir gedient wird. Ja, wir dürfen und wir sollen mit der Erwartung kommen, dass Gott uns segnet, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Es ist auch wichtig, dass wir mit Erwartung kommen. Aber das allein ist zu wenig, wenn es nur eine Konsumentenhaltung ist. Ich hoffe, die Predigt spricht zu mir. Und ich hoffe, sie ist nicht so lang. Und ich hoffe, die Marianne oder die Petra, die machen ein gutes Programm für meine Kinder da unten. Und hoffentlich spielt der Markus die Lieder, die ich mag. Und die Leute sind freundlich zu mir und ich bekomme genug Aufmerksamkeit. Und hoffentlich betet jemand mit mir. Und ich hoffe, dass die Kassetten, die ich bestellt habe, zeitgerecht kopiert sind. Was, Dienstag ist keine Bibelstunde, nur Gebetsabend? Ah, da komme ich nicht, das ist nicht so mein Ding. Fürbitte ist geistliche Arbeit, ist geistlicher Kampf, da sträubt sich unser Fleisch dagegen. Und wenn der Günther nicht kürzer predigt, dann ja, ist mir das so anstrengend. Oh, jetzt spielt der Markus schon wieder dieses Lied. So Konsumentenchristen können sehr kritisch sein manchmal. Richtige Motivation ist aufzustehen am Sonntagmorgen und zu sagen, Herr, danke für diesen Tag. Das ist der Tag, an dem du auferstanden willst. Den will ich feiern heute. Und ich danke dir, dass ich Gemeinschaft haben darf mit meinen Geschwistern. Und ich erwarte, dass du große Dinge tun wirst heute, Gott. Gott, gebrauch mich doch, ein Segen zu sein für meine Geschwister, ihnen zu dienen. Und vielleicht betest du schon während dem Zähneputzen für einen Markus, der sonntagmorgens noch den Lobpreis vorbereitet, und für einen Günther, der nochmal durch seine Predigt durchgeht, sonntagmorgens, und vielleicht für alle, die samstagabends lang fort waren und sich im Bett rumwälzen, und du betest, Herr, gib denen den Kick, dass sie aufstehen, dass sie Gottesdienst kommen, dass sie gesegnet werden. Und du betest, Herr, öffne mir die Augen, dass ich Bedürfnisse sehen kann von Brüdern und den Schwestern. Braucht ein Bruder, eine Schwester Ermutigung oder Gebet oder sonst irgendeine Unterstützung? Herr, willst du vielleicht durch mich zu jemandem sprechen? Wie kann ich den Gemeindeleib aufbauen, in den du mich gestellt hast? Wie kann ich helfen? Wenn wir mit der Einstellung kommen, weißt du was, der Herr wird dir konkrete Dinge und konkrete Personen zeigen. Und dann wird der Herr dir auch Worte geben für jemanden. Vielleicht im Gespräch mit jemandem zeigen, dass er oder sie Gebet braucht, und sagen, hey, lass mich doch für dich beten. Vielleicht wird er dich aufmerksam machen auf jemanden, der ziemlich verloren irgendwo rumsteht, und den wirst hingehen, den begrüßen und ihn kennenlernen, und dass er sich wohlfühlt hier. Vielleicht wird er dir bewusst machen, weißt was, ich kenne so und so oder die Familie eigentlich viel zu wenig. Ich lade sie mal ein zum Mittagessen. Bauen mal echte Gemeinschaft. Vielleicht wird er dir die Augen öffnen, dass jemand schon lange nicht mehr da war. Und dir aufs Herz legen, dass du die Person anrufst. Und sagst, hey, wie geht's dir denn? Kann ich für dich beten? Was ist denn los mit dir? Vielleicht wird er dir die Augen öffnen, dass Marianne und Petra so ziemlich am Limit sind. Vielleicht sagst du, hey, ich mag eigentlich Kinder. Ich denke, ich könnte so einmal im Monat oder alle zwei Monate einmal Kindergottesdienst vorbereiten. Oder vielleicht auch nur eine Bastelarbeit. Das einkaufen und vorbereiten und ihnen die Arbeit abnehmen. Oder die beiden in einem anderen Bereich entlasten, zum Beispiel zu putzen. Vielleicht wirst du sogar sagen, hey, ich organisiere das. Ich mache eine Liste, ich spreche Leute an, ob und wann sie putzen helfen wollen. Dann ist jeder 3-4 Mal im Jahr dran, statt 3 oder 4 Leute jede Woche. Oder vielleicht, wenn du da mit diesem offenen Geist, mit dieser Einstellung, mit diesem dienenden Herzen am Infotisch vorbeigehst hinten und die Kassetten siehst, denkst du, ja, warum mache ich eigentlich die Kassetten nicht? Könnt am Dienstag eine halbe Stunde früher kommen und schnell die Kassetten kopieren. Ding weniger, was der Günther machen muss. Oder siehst du das Abendmahl? Ich könnte eigentlich Abendmahl vorbereiten. Oder vielleicht legt dir der Herr sogar aufs Herz, früher zu kommen. 9.45 Uhr zum Gebet, wo wir jeden Morgen, jeden Sonntag beten für den Gottesdienst und für die Gemeinde. Was auch immer. Aber ich kann euch eins garantieren. Wenn du nicht nur mit der Erwartung kommst, zu empfangen, sondern auch mit der Bereitschaft zu geben und ein Segen zu sein, mit der Erwartung, dass Gott dich gebrauchen wird, weißt du was, dann wird der Gottesdienst niemals mehr langweilig sein für dich. Nie wieder. Dann wird jeder Gottesdienst ein Abenteuer sein. Und ich kann dir sagen, du selbst wirst über deine Erwartungen hinaus gesegnet werden dadurch. Denn schon Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Der Ort des Segens ist im Dienen. Und es gibt nichts Befriedigendes, es gibt nichts Erfrischenderes für uns Christen, als Gottes Werkzeug zu sein. Zu erfahren, wie er zu dir spricht und dir Dinge zeigt und wie er durch dich wirkt und dich gebraucht. Und stell dich mal vor, was, wenn wir alle mit einer solchen Einstellung und mit einer solchen Erwartung hier zusammenkommen würden. Boah. Da wäre eine geistliche Frische und Dynamik da und ein Segen da, mehr als wir uns überhaupt erträumen können. So wichtig hier. So auch ihr, da nach geistigen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Denn dann kannst du dein Gebet oder dein Lob, das der Herr dir aufs Herz legt, für alle und auch für dich selbstverständlich beten und alle werden aufgebaut. Vers 14, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Ich verstehe ja nicht, was ich bete. Was ist nun Vers 15? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Beides hat seinen Platz. Das eine in der persönlichen Gebetszeit, das andere, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und natürlich auch daheim, dürfen wir beten und preisen mit unserem Verstand. Vers 16, denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, der ja nicht weiß, was du sagst? Also, Kösenam Jesus, Seretlek Ura. Amen. So sei es. Wahrscheinlich haben das die meisten nicht verstanden. Das war Ungarisch. Heißt, danke Jesus. Ich liebe dich, mein Herr. Aber wenn wir es nicht verstehen, können wir nicht unser Amen dazu geben, können nicht übereinstimmen im Gebet. So ist es mit der Sprachengabe noch mehr so als nur mit einer fremden Sprache, wo die einer versteht und der andere nicht. Wie können zwei übereinstimmen im Gebet, wenn sie beide nicht verstehen, was gebetet wird, was der eine sagt? Vers 17. Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Sehen auch hier wieder, das Sprachengebet ist Beten zu Gott, Vers 15, Lobpreis, Verse 15 und 16, und es ist Danksagung hier. Vers 18, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Paulus hatte überhaupt nichts gegen das Sprachengebet, er wollte es überhaupt nicht entmutigen. Er sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Vers 19, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Wenn ich die Wahl hätte zwischen 10.000 Worten in einer Sprache oder 5 Worten in verständlicher Sprache, meine Geschwister, Jesus liebt euch, ich würde im Gottesdienst die 5 Worte wählen. Was der Paulus ja sagt. Gemeinde profitiert mehr von diesen 5 Worten, als wenn ich 10.000 Worte hier laut in der Sprache beten würde. Da hat niemand was davon. Vers 20, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Paulus erwartet hier offensichtlich, dass einige der Korinther das nicht hören werden wollen, was ihnen gerade gelehrt hat. Er sagt, hey, kommt Leute, benehmt euch wie Erwachsene. Das ist richtig, was ich lehre. Das macht Sinn. Sträubt euch da nicht dagegen. Vers 21. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden und auch so werden sie mich nicht hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen, die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Alles klar? Das sind schwierige Verse hier, oder? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden sich die Verse 22 und 23 bzw. 24 widersprechen. Es gibt verschiedene Erklärungsversuche. Hier ist meiner. In Vers 21 heißt es, es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. In 5. Mose Kapitel 28 ist diese Stelle, wo Gott, nachdem er dem Volk das Gesetz vorgelegt hat, ihnen am Ende den Segen und den Fluch vorlegen. Das prophetische Wort, was heute morgen kam, war aus 5. Mose 28. Segen, wenn sie gehorsam sind, Fluch, wenn sie ungehorsam sind. Und in Vers 29, da im 5. Mose 28, heißt es, der Herr wird von ferne, also ist einer dieser Flüche, der Herr wird von ferne, vom Ende der Erde her eine Nation über dich bringen, wie der Adler fliegt, so kommt sie, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst. Und die Propheten haben das Volk immer wieder gewarnt und sie zur Umkehr aufgerufen. Leute, wenn nicht umkehrt, dann wird das passieren, was Gott schon da in 5. Mose 28 gesagt hat. Und so hat es auch der Prophet Jesaja getan. Und Vers 21 hier ist ein freies Zitat aus Jesaja 28. Jesaja 28 ist die Stelle, wo die Leute, zu denen Jesaja prophezeit hat, wo die ihn verspottet haben. Gesagt haben, du redest nur bla 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 bla. Das ist meine eigene Übersetzung. Und der Herr sagt dann zu dem Volk durch den Propheten Jesaja, der Herr wird zu euch sagen bla bla bla. Ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Wahrscheinlich war das ein Hinweis auf die assyrische bzw. babylonische Invasion. Dieses Sprachengewirr von Sprachen, ausländische Sprache nach der Invasion oder in der Verschleppung, wo sie verschleppt worden sind. Das war ein Zeichen für die, die Jesaja nicht geglaubt haben und ihn verspottet haben, dass Jesaja ein wahrer Prophet Gottes war. Weil er hatte das Volk zur Buße aufgerufen. Er hat sie gewarnt davor, vor Gottes Gericht und vor Züchtigung durch diese heidnischen Völker, wenn sie nicht hören. Vers 22, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagen aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Vielleicht meint Paulus hier im Vers 22, genauso ist so ein Sprachengewirr, wo alle kreuz und quer laut in ihrer Gebetssprache beten, ohne auf irgendeine Auslegung zu warten. Vielleicht ist das ein Zeichen, die diejenigen bezeichnet, die seinem Wort nicht glauben, die nicht auf sein Wort hören wollen. Und wahrscheinlich auch ein Zeichen von bevorstehender Züchtigung, denn Gott nimmt sein Wort eigentlich sehr ernst. Wenn wir nicht hören wollen auf das, was er uns sagt, dann liebt er uns genug, um uns zu züchtigen als seine Kinder. Diese Einstellung, oh Gott, ich will nicht auf dich hören, ist mir egal, was du sagst, ist keine gesunde Einstellung. Aber die, die auf mich hören und in der Gemeinde danach streben, weiß zu sagen, um alle aufzuerbauen, das sind die, die Gottes Wort glauben. Das sind die, die in rechter Beziehung mit Gott sind. Also gläubig, ungläubig wäre dann hier nicht unbedingt gemein in dem Sinn von Christ und Nicht-Christ. Vielleicht mehr die an sein Wort Glaubenden und die ihm gehorchen. Spricht hier von den Glaubenden, nicht von den Gläubigen. Übrigens. Auf der anderen Seite die, die seinem Wort nicht glauben oder nicht gehorchen, die ungehorsam sind. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, wird meine Worte befolgen. Also wenn du sagst, mir ist völlig egal, was Gott sagt, dann musst du sowieso die Frage stellen, wie ist meine Beziehung mit ihm? Habe ich eine Beziehung mit ihm? Zusammenfassend können wir vielleicht sagen, dass Paulus sagt, wie jeder von euch das annimmt, was ich euch hier geschrieben habe, das wird zeigen, wer Gott ernst nimmt und wer Gott nicht ernst nimmt. Sprachenchaos in der Gemeinde ist nicht ein Zeichen für Geistlichkeit, sondern ein Zeichen für Rebellion. Aber wie auch immer dieser Vers zu verstehen ist, dass das Sprachengebet nicht irgendein positives Zeichen ist für Nichtchristen, das dazu geeignet ist, einen Nichtchristen näher zu Gott zu bringen, das ist klar hier, wenn wir einfach weiterlesen im Vers 23. Das ist der klare Vers hier. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Dann denken ihr Christen, ihr seid durchgeknallt. Ihr spinnt. Damit will ich nichts zu tun haben. Vers 24. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Selbst wenn er nicht genau versteht, worum es hier geht. Aber er wird erkennen, dass Gott gegenwärtig ist und dass er hier am Wirken ist. Ich möchte auch, dass ihr hier seht, dass der Paulus dieses Ausüben von diesen Geistesgaben, die zum Nutzen aller sind, im Kontext vom Gottesdienst ermutigt. Also offensichtlich auch dann, wenn Ungläubige mit dabei sind. Wir haben so oft die Tendenz, das in Randbereiche zu verschieben. Ja, da gibt es ein besonderes Treffen, wo die Gläubigen sich treffen können, um diese Gaben auszuüben. Aber der Paulus spricht hier von der Gemeindezusammenkunft, vom Gottesdienst. Da Vers 23, wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt. Zumindest in der Gemeinde von unserer Größe soll es eigentlich in allen Treffen erlaubt sein und Raum dafür sein. Und wir müssen zweifellos wachsen und können wachsen im Ausüben dieser Geistesgaben. Ich denke besonders, wir Lobpreisleiter müssen lernen, sensibel zu sein und wie wir am besten Raum geben können dafür und Führung des Geistes, wann ist Platz dafür, dass Leute beten können, dass Leute Worte aussprechen können, die Gott ihnen aufs Herz legt. Das mag eine Herausforderung sein für uns, aber hey, lass uns nicht ängstlich sein davor, lass uns nicht zurückschrecken. Ich möchte euch ermutigen, wenn Gott euch spricht, wenn euch Worte, Eindrücke aufs Herz legt, es auch auszusprechen, es auch weiterzugeben. Während es nicht zu unserem Hauptfokus machen, nee, der Hauptfokus ist, das Wort Gottes zu studieren, Gott anzubeten. Aber wir werden gleich sehen, in welchem Ausmaß das angemessen ist. Vers 26. Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprachenrede, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Jeder hatte da in Korinth eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung und jeder wollte der Erste sein, der es los wird und sich in den Vordergrund drängen. Und so haben sie sich gegenseitig unterbrochen und sie haben durcheinander geredet. Und Paulus sagt, hey, alles geschehe zur Erbauung. Darum geht's. Deswegen kommen wir zusammen. So wie die Korinther das praktiziert haben, war es wahrscheinlich eher frustrierend und hat eher Streit hervorgebracht als erbaut. Vers 27. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Also, in einem Gottesdienst sollen höchstens zwei oder drei laut in Sprachen beten. Und nicht gleichzeitig, sondern einer nach dem anderen. Und jedes Gebet soll übersetzt werden, soll ausgelegt werden. Vers 28, wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede für sich selbst und für Gott. Also ohne Auslegung kein lautes Beten in Sprachen im Gottesdienst. Ganz klar. Hat niemand was davon. Dann können die Gabe des Sprachengebets haben, leise für sich beten. Denn die anderen haben nichts davon, weil die können es nicht verstehen, die können nicht ihr Amen sagen, können nicht übereinstimmen im Gebet. Und für dich selbst und für Gott ist es völlig egal, ob du laut oder leise betest. Die Lautstärke deines Gebets macht dich weder geistlicher oder ungeistlicher. Und Gott hört, ob es laut oder leise ist. Auch für ihn macht es keinen Unterschied. Vers 29. Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Also auch wieder Propheten, lasst zwei oder drei reden. Die anderen sollen urteilen, entweder die anderen Propheten, oder geistliche Leiterschaft der Gemeinde. Wie kann man eine Prophetie beurteilen? Das eine haben wir schon gesehen in dem Effekt, was ist die Auswirkung davon? Das können wir uns fragen. Und dann vor allem natürlich an Gottes Wort. Ist es in Einklang mit der Bibel? Wenn nicht, dann ist es Schrott, ganz egal. Und dann gibt es natürlich die Gabe der Unterscheidung, wo Gott offenbart, was ist die Quelle? Ist es ein Wort, was der Herr dem wirklich aufs Herz gelegt hat? Oder sagt er das jetzt, weil er sich im Mittelpunkt stellen will? Oder sonst irgendwas? Also Gott rüstet uns schon zu, da zu unterscheiden in diesen Dingen. Wir brauchen keine Angst haben davor. Vers 30. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Scheinbar hatten die in Korinth prophetisch Begabte, die endlose Monologe führten und die anderen, die dieselbe Gabe hatten, überhaupt nicht zu Wort kommen ließen. Vers 32, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Es ist unter deiner Kontrolle. Ob du eine Prophetie aussprichst und wann du die Prophetie aussprichst, das Wort, das Gott dir aufs Herz gelegt hat, ist nicht irgendwie, der Geist kommt über dich und du gerätst in irgendeine Trance und musst deine Stimme verändern. So spricht der Herr. Und du musst jetzt prophezeien. Selbst wenn es mitten in der Predigt ist oder mitten während einem Lied oder während wer anderer gerade ein Wort hat, Geist kommt über mich, ich muss es loswerden. Nee, das ist nicht so. Es heißt hier, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Wenn Gott dir irgendeinen Eindruck, irgendein Wort aufs Herz legt, dann ist es unter deiner Kontrolle, wann du es weitergibst und wie. Und wenn du das nicht merken kannst, dann schreibst du es halt auf und wartest, bis Zeit ist. Rechte Zeitpunkt, das zu tun. Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Vers 34. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen eure Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Ist eh klar, oder? Vers 36. Nee, ich mache nur Spaß. Wie ist das zu verstehen? Es gibt diejenigen, die sagen, ja, das ist absolut. Die Frau schweige in der Gemeinde. Während dem Gottesdienst hat keine Frau irgendwas laut zu sagen. Das heißt, nicht zu beten oder sonst irgendwie öffentlich zu reden. Und die Leute würden sagen, im Kapitel 11, wo wir gelernt haben, dass die Frau das Recht hat, zu prophezeien und zu beten, dass das Situationen wären, die nicht im Gottesdienst sind, vielleicht daheim oder in einer kleinen Gruppe, würden das so verstehen. Und ich muss sagen, es ist theoretisch eine mögliche Auslegung. Wenn man diese ganzen Bibelstellen zusammennimmt, wäre eine Möglichkeit, das daraus zu machen. Ich kann auch sagen, es ist nicht die Position, die ich vertrete. Wir könnten genauso gut sagen, 1. Korinther 11, das ist eine allgemeine Aussage. Frau darf beten, darf weissagen, das heißt Worte weitergeben, die Gott aufs Herz legt. Das ist eine allgemeine Aussage, also dann darf sie es auch im Gottesdienst. Frauen dürfen weissagen und beten, solange sie ihren Männern und den Leitern in der Gemeinde untergeordnet sind. Na, darum ging es eigentlich im 1. Korinther 12. Und dann haben wir, dritte Stelle, die wir haben, ist 1. Timotheus 2, wo Paulus sagt, der Herr durch Paulus, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen. Das sagt uns, was eine Frau nicht darf im Gemeindegottesdienst, und das ist lehren und leiten. Gott erlaubt Frauen nicht das Pastorenamt oder Pfarreramt oder Predigeramt, was immer, Ältestenamt einzunehmen und die Männer in den Gemeindezusammenkünften zu lehren. Warum das so ist, wer ein Problem damit hat, 1. Korinther 11 haben wir das besprochen, was der Grund ist und unsere Motivation sein sollte für verschiedene Rollen, die Gott uns als Männer und als Frauen gegeben hat in der Familie und in seiner Gemeinde. Ich persönlich glaube, wenn die Verse hier im 1. Korinther 14 als absolut zu sehen sind, die Frau schweige in der Gemeinde, warum sagt Paulus dann in Timotheus, ich erlaube nicht, einer Frau zu lehren? Na, es wäre überflüssig, wenn sie eh prinzipiell schweigen sollen, warum sagt er dann, und sie soll auch nicht lehren? Das macht für mich keinen Sinn. So, ich denke, von dem Hintergrund aus gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir die Stelle hier verstehen können. Das eine wäre, dass das Reden, von dem hier die Rede ist, es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, dass solches Reden gemeint ist, wie es im 1. Timotheus 2 beschrieben ist, nämlich zu lehren und Autorität auszuüben über die Männer in der Gemeinde. Vielleicht im Kontext ging es darum, über das Prüfen von Prophetien. Das wäre eine Leidenschaftsfunktion. Dass Paulus da sagt, hey, die sollen da nicht mitreden, nicht Propheten korrigieren. Zweite Möglichkeit, die ist noch einfacher und die ich derzeit favorisiere, wenn wir im Vers 35 einfach weiterlesen, da haben wir einen Hinweis, um welche Art von Reden es geht. Da heißt es nämlich, wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Haben wahrscheinlich laut Fragen gestellt. Hey Babsi, was hat der gerade gesagt? Oder vielleicht sogar die Predigt oder die Prophetie unterbrochen. Hey, was meinst du damit? Was bedeutet es denn, was du da redest? Und dass der Herr hier sagt, es ist ihnen nicht erlaubt, so zu reden während dem Gottesdienst, sondern sie sollen sich unterordnen. Wenn sie was lernen wollen, sollen sie daheim ihre Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Das wäre meine Interpretation dieser Stelle. Ich finde, sie passt gut in den Gesamtkontext von dem Kapitel, nämlich Ordnung in das Chaos der korinthischen Gottesdienste zu bringen. Ich würde auch sagen, Vers 35 ist eine Herausforderung für alle Ehemänner. Sollten fähig sein, biblische Fragen zu beantworten, die ihre Frauen haben. Okay, jetzt als Abschluss für das Kapitel erwartet der Paulus nochmal, dass manche nicht einverstanden sein werden mit dem, was er geschrieben hat. Und er gibt ihnen hier nochmal eine kleine Zurechtweisung mit. Vers 36. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Wieder so ähnlich wie oben. Eure Reaktion auf meinen Brief zeigt euch, wie eure Beziehung mit Gott ist. Und wenn ihr das nicht annehmt hier, was ich sage, dann habt ihr ein ernstes Problem mit ihm. Zusammenfassung dann, Vers 39. Daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Darum geht's. Er hat drei Sachen gesagt und wird im Kapitel 16 noch. Zwei hat er gesagt, zwei Prinzipien, wenn wir zusammenkommen. Ein drittes wird er sagen im Kapitel 16. Er hat gesagt, wenn ihr zusammenkommt, geschehe alles zur Erbauung. Vers 27. Hier sagt uns, alles geschehe anständig und in Ordnung. Und dann im Kapitel 16, im Vers 14, wird er sagen, alles bei euch geschehe in Liebe. Wenn wir uns daran halten, diese einfachen Richtlinien, die Gott uns gibt, dann wird unser Zusammenkommen zum Segen sein. Und nicht ein Chaos oder zum Negativen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns gerade in diesen Dingen, die so umstritten sind im Leib Christi und wo so viel Verwirrung herrscht, dass du uns so klare Anweisungen gibst eigentlich. Dass du uns zeigst, Gott, wie wir zum Wohl aller und zur Auferbauung und zum Segen zusammenkommen können. Und ich danke dir auch, Herr, dass du uns herausforderst immer wieder. Und das ist gut, Herr. Da können wir geistlich wachsen. Ich bitte dich, Herr, zeig uns, wie wir diese Herausforderungen annehmen können. Jeden persönlich. Mach uns zu Menschen, die mit Erwartung zum Gottesdienst kommen. Und auch mit diesem dienenden Herzen, mit dieser Bereitschaft, ein Segen zu sein. Und Herr, lehr uns zu wachsen in der Ausübung dieser Gaben. Darum bete ich, Herr, in Jesu Namen. Amen.